Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast und heute mit einem Special-Gast. Sie hält den Rekord hier im Podcast Kraut im Ohr, Leonie Bräutigam von Herbalista oder auch bekannt als Herbalista. Sie war schon in 3 Folgen bei uns, die wir natürlich alle verlinken. Und ja, erstmal ganz herzlich willkommen, Leonie. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich so, dass ich wie jedes Jahr wieder dabei sein darf.
Genau, jedes Jahr. Wir sind ja jetzt im 4. Jahr und du bist jedes Jahr einmal mit dabei. Das ist total klasse.
Und es ist aber auch immer, es sind auch immer super Gespräche.
Ja, genau. Also sehr bereichernd. Deswegen verlinken wir alle Interviews mit dir hier definitiv auch in den Shownotes, ist ja klar. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht, die Heilpflanze des Jahres. Zu der hast du uns letztes Jahr auch schon etwas mitgebracht. Ja, genau. Das ist eine andere Pflanze. Heute sprechen wir über den Holunder, Heilpflanze 2024. Du bist auch mit der Pflanze sehr bewandert, hast, ich glaube, Anfang des Jahres bereits einen Fachartikel über die Pflanze gesprochen. Ich glaube, sie hat dich dann sowieso auch das ganze Jahr über begleitet.
Ja, ja.
Und ja, hier tauchen wir heute ein bisschen tiefer ein. Vor allem geht es heute um die Heilkraft der Pflanze. Dass der Holunder eine der tollsten Küchenpflanzen überhaupt ist, wissen wir, glaube ich, auch alle. Aber Fokus ist heute auf der Heilkraft des Holunders. Und bevor wir da einsteigen, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer bestimmt die Heilpflanze des Jahres und warum wird die überhaupt bestimmt?
Die Heilpflanze des Jahres, Entschuldigung, die Heilpflanze des Jahres, die bestimmt der NHV Theophrastus. Das ist eigentlich ein Verband für Heilpflanzenfreunde Deutschland e.V. heißt er. Ist ein Münchner Verein mit dem Büro in Chemnitz. Und die wählen seit 2003 die Heilpflanze des Jahres. Und dieses Jahr haben sie eben den Holunder bestimmt. Und es ist ja immer sehr, sehr spannend. Also das wird ja im Sommer vorher bestimmt. Für was sie sich entscheiden und aus welchem Grund. Und sie haben den Holunder bestimmt, damit wir unsere heimischen Heilmittel wiederentdecken. Und ich fand diese Bestimmung des Holunders auch sehr interessant. Also sie haben diese Bestimmung abgeschlossen. Das muss ich vorlesen, weil ich habe ja, wie gesagt, schon einen Artikel darüber geschrieben. Ja. Und sie haben das abgeschlossen mit einem Zitat. Nebenan wächst der Holunder, der Geruch von der Kinderzeiten gaukelt vor Geborgenheiten. Und dann habe ich mir gedacht, Horst Fliedmann, nie gehört. Seltsamer Spruch. Also man hat ganz viel, ne, sitzen unterm Hollerbusch, machen alle husch, husch, husch. Es gibt ja ganz viel Holler, die Waldfee, aber ausgerechnet sowas. Und dann bin ich drauf gekommen, also der Holunder ist ja wirklich eine Pflanze des Dazwischens. Und das mit dem gaukelt vor Geborgenheiten. Wir leben ja im Moment auch in sehr bewegten Zeiten. Und ich habe mir das dann so abgeleitet, dass es wirklich diese Pflanze des Dazwischens ist, an die du dich wendest, auch wie das auch eben bei in der Mythologie war, wenn in Zwischensituationen des Lebens, der gesellschaftlichen Prozesse, der Gesundheit, der Jahreszeiten, Der Holunder ist ja auch die Pflanze, die im phänologischen Kalender den Sommerbeginn und den Herbstbeginn, Frühherbstbeginn anzeigt durch die Blüte bzw. durch die Früchte. Ja, also es ist eine Pflanze des Dazwischens, der Holunder. Und das macht ihn ja wirklich unendlich spannend, aber andererseits natürlich auch schwer greifbar. Obwohl er der Hausbaum ist. Ja. Aber er lässt sich in seinen Wirkungen auch nicht so eindeutig identifizieren wie so Kamille, ja, ne, ist entzündungshemmend. Der Holunder ist da wesentlich vielseitiger und vielteiliger und auch angesiedelt zwischen Küche und Hausapotheke. Also das ist ein ganz fließender Übergang, wo alles immer ineinander greift. Und das macht ihn für mich so spannend.
Du hast jetzt schon so ein bisschen die Pflanzenmythologie angesprochen. Es gibt ja Pflanzen, es ist ja nicht so 100% meins, aber ich finde, und ich weiß, es ist auch nicht 100% deins. Es ist auch nicht
100%ig meins.
Da gibt es Leute, die da noch viel mehr ihren Fokus drauf legen. Und trotzdem beim Holunder, finde ich, gehört die Mythologie irgendwie mit dazu, weil es einfach so viel zu dieser Pflanze gibt. Ja? Was ja letztlich auch bedeutet, dass sie in der Volksheilkunde ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat.
Wie bedeutend ist, genau.
Kannst du da ein bisschen reingehen, nur damit wir so ein bisschen Gefühl bekommen? Und kann man auch aus dieser Mythologie so ein bisschen was ableiten, was die Heilkraft des Holunders angeht?
Ja, also ich bin generell der Meinung, also für mich hat Mythologie die Bedeutung, also wie überhaupt Kultur. Ich bin ja eigentlich Kulturwissenschaftlerin.
Ja.
Kultur heißt ja eigentlich, du bildest Traditionen aus, damit Sachen geschehen. Und zwar in einer für den Menschen guten Abfolge, sagen wir mal so. Das ist der Sinn von Kultur, von kulturellen Riten. Und so in dem Sinne sehe ich auch die Mythologie, weil wenn du Geschichten erzählst, da geht es natürlich immer darum, dass sie weitererzählt werden und damit wird das Wissen weitergegeben. Also von daher, die Germanen, sowohl die Germanen wie auch die Kelten haben den Holunder sehr verehrt. Entschuldigung, ich habe heute wirklich die Räusperitis. Mir fehlt der Holunder. Und zwar als Hausgöttin, die Holda oder auch Holla genannt. Wir kennen das ja im Entferntesten über die Gebrüder Grimm mit den Märchen von der Frau Holle, die Betten ausschüttelt. Und bei der Geschichte von den Gebrüder Grimm, ich weiß nicht, ob du dich noch so genau erinnerst.
Ein bisschen.
Also da war ja eine Mutter, die hatte zwei Töchter. Die eine war eigentlich ihre Stieftochter, die andere war ihre Tochter. Und die Stieftochter war fleißig, die Tochter war eher faul. Und sie hat aber die Stieftochter nie zu Potte kommen lassen. Und dann irgendwann ist in ihrem ganzen Fleiß der Stieftochter die Spindel in den Brunnen gefallen. Und dann sagt die Mutter, spring in den Brunnen, hol die Spindel raus. Dabei taucht sie ein in eine Anderswelt. Und da ist Frau Holle. Und Frau Holle weiß zu würdigen, wie dieses Mädchen ist. Also sie erntet dort die Äpfel, sie holt das Brot aus dem Ofen. Sie ist fleißig, genauso wie sie es auf der Erde mit ihrer bösen Mutter auch war. Und Frau Holle vergoldet sie, also sie schütteln auch die Betten. Und ja. Frau Holle vergoldet sie und schickt sie zurück auf die Erde. Und dann denkt die andere, die Pechmarie da, ich will auch vergoldet werden, springt in Brunnen, macht wieder nichts und dann wird sie mit Pech übergossen. Ja, also die Holle war auch die Hausgöttin, die sich da ja um das Wohlergehen, ja, das Wohlergehen des Haushalts mit Struktur hinterlegt hat. Mhm. Und der Holunder ist ja auch der Hausbusch gewesen. Also sehr, sehr verehrt über viele Jahrhunderte. Man durfte ihn nicht fällen, also bevor man überhaupt Äste abschlagen musste, musste man ihn um Erlaubnis bitten. Es wurden Kreuze aus Holunderholz hergestellt, es wurden Särge aus Holunderholz. Also es geht auch immer auf dieses zwischen Leben und Tod, zwischen Diesseits und Jenseits. Und
Man hat den Hut vor dem Holunder gezogen.
Ja, man hat den Hut vor dem Holunder gezogen, genau. Also der Holunder war einfach eine ganz bedeutende Pflanze.
Hm.
Inwieweit sich das davon ableitet, dass er dann natürlich auch rund ums Jahr einen mit Hausmitteln versorgt. Also es wurde ja früher alles vom Holunder verwertet. Also nicht nur die Blüten, wie heute, da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf, weil die ja. Blüten, die sind ja als Heilpflanze anerkannt, also in unserem heutigen Sinne. Ja. In der Naturheilkunde machen die Menschen natürlich ganz andere Sachen, weil die Naturheilkunde orientiert sich ja viel stärker am Biotop, das dich umgibt. Und insofern war das gerade eben in Deutschland, aber auch in der Bretagne, überall, wo Kelten, Germanen, vor allem auch in den Alpengebieten, in den armen Gegenden, da wurde dann wirklich vom Holunder alles verwendet. Also die Blüten, die Früchte, die Blätter, die Rinde, die Wurzeln.
Das finde ich super spannend, weil ja. Wir haben ja gerade auch kurz gesprochen und ich habe die Fragen vorbereitet und ich bin eigentlich nur auf die Blüten und die Früchte eingegangen bei den Fragen. Und dann suchst du hier aber die Blätter und die Rinde und die Wurzel, die sollten wir auch erwähnen.
Da bin ich beim
ganz spannend.
Da bin ich beim Pfarrer Kneipp drauf gestoßen. Ja. Also der Kneipp, ich bin ja eine große Kneipp-Verirrerin, weil weil der Kneipp war ja der erste, der also eine DIU-Apotheke, eine DIU-Gartenapotheke für Menschen, die sich die Pharmakologie, die damals im Aufsteigen war, nicht leisten konnten. Und er war deshalb ja auch sehr, sehr angefochten. Und er hat wirklich fast eine ganze Seite in seinem Kräuterkapitel dem Holunder gewidmet. Und da bin ich auch das erste Mal drauf gestoßen mit den Blättern. Und zwar hat man die Blätter auch im Frühjahr, und zwar die frischen Blätter im Frühjahr getrunken als Blutreinigungsentgiftungstee. Dann habe ich gedacht, Blätter, das ist doch leicht giftig und so. Und habe nachgelesen und habe in den antiviralen Pflanzen von der Sigrid Hirsch, die hast du ja auch schon mal in der, habe ich eben die Erwähnung des Holunders gefunden, allerdings nicht besonders weit ausgeführt. Und dann habe ich mich mit ihr darüber unterhalten und und sie hat mir dann wirklich eine Mail geschrieben, die habe ich hier auch ausgedruckt, weil das fand ich wirklich spannend. Und hat eben erzählt, dass sie einen Lehrer hatte, der direkt aus den Alpentälern Kärntens kam und von daher hat er sich hauptsächlich um die Kräuteranwendungen der Holzknechte und Almbauern gesammelt und weitergegeben. So, und sie sagt, beides, Rinden und Blätter, haben beinahe, also ich zitiere das jetzt wörtlich, weil solche Sachen sind ja immer anfechtbar, aber es geht ja wirklich auch nur um eine Meinungsäußerung. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier ein Allheilmittel verkaufen, aber es geht hier einfach darum, dass eine Tradition dokumentiert wird.
Ja.
Also nicht um einen, nicht für Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, sage ich hier ausdrücklich dazu. Aber es geht hier um Kulturgeschichte. Über beides, Rinden und Blätter, haben bereits die alten Kräuterkundigen geschrieben. Das beginnt bereits bei Plinius, 2000 Jahre vor Christus. Vor 2000 Jahren. Er zieht sich durch die Klosterheilkunde des Mittelalters bis in die Neuzeit. Wissenschaftliche Untersuchungen sind selten. Die meisten beziehen sich auf Blüten und Beeren. Und selbst die Beeren werden oft als giftig eingestuft, obwohl sie es nicht sind. Die rohen Beeren lösen Brechreiz aus. Das ist kein Grund, sich davor zu fürchten oder Gift zu schreien. Bei Rinden- oder Blättergebrauch ist man vorsichtig und nimmt lang gekochten Sud oder reduziert die Menge, das heißt eine Tasse pro Tag. Ich habe es bei Husten schon oft ausprobiert und war stets mit dem Ergebnis zufrieden. So.
Hast du das auch schon ausprobiert?
Nein, ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Aber
Wäre ja mein Projekt für nächstes Jahr. Ich werde
auf jeden Fall. Also ich meine, nachdem sowohl der Kneipp und der Kneipp liegt ganz selten richtig daneben. Und also wie gesagt, wenn die Sigrid Hirsch das selber trinkt, ist es auf jeden Fall, funktioniert's.
Ja, ah, super spannend.
Und
so viel zu der Heilwirkung von den Blättern. Also das auch. Weil es ist
ja schon. Fängt ja mit den Blättern an im Frühjahr.
Genau.
Und es ist ja die Frühjahrskur. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass Frühjahrskur ja früher auch noch eine ganz andere Bedeutung hatte. Ja. Weil die Leute, und deshalb auch Blätter und Rinde. Die Rinde ist ja so richtig giftig, ne? Also, da kriegst du wirklich ordentlich Brechreiz. Und es gibt ja auch diese Überlieferung, dass die Rinde nach oben abgeschürft, geschält wurde, wenn es zum Erbrechen führen sollte, und nach unten abgeschält wurde, wenn es für die Darmentleerung sorgen sollte, für die Schnelle. Und das habe ich gefunden beim Storl, beim Wolf-Dieter Storl, halt Pflanzen der Kelten. Mhm. Und Dosis war eine Walnussschale voll von dem Bast. Dieser.
Wow, also sehr niedrig dosiert.
Sehr niedrig dosiert, genau. Und das muss aber wirklich einen ganz ordentlichen Effekt haben. Und zwar, oben raus oder unten raus, also ein Beschleuniger. Und da habe ich eben mal im Elsass erfahren, weil da geht es ja theoretisch auch eher um die Frühjahrskur, dass im Elsass früher auf dem Land die Menschen waren sehr, sehr schlecht ernährt über den Winter. Mhm. Wenn sie Brot hatten, waren sie gut dran. Wenn sie noch ein paar Äpfel hatten, waren sie gut dran. Und sie haben wirklich teilweise Hunger. Also die Leber, wenn du lange hungerst, stellt die Leber ihren Dienst ein.
Ah, okay.
Und die Theorie dieses elsässischen Kräutermannes war, dass die damals Leimkraut getrunken haben, wovon du unheimlich erbrechen musst und Durchfall kriegst, um die Leber zu aktivieren, damit die wieder losläuft.
Ja.
Weil die sich ja ganz downsampelt, wenn es nichts mehr zu essen gibt.
Ja.
So, also von daher muss man das vielleicht auch ein bisschen dann in dem Gebiet ansiedeln. Also das ist jetzt, diese Art des Detox ist jetzt vielleicht nicht das Ideale für unsere Situation, wo wir ja durchgängig ernährt sind. Was ja eine ganz andere Ausgangslage ist.
Ja.
Und insofern muss man immer, und das ist ja der Charme der Kulturwissenschaft, muss man das ja, jedes Ergebnis muss man ja irgendwie so einordnen, dass man es vielleicht zuordnen kann für einen Gebrauch. Und es war ja auch bei Kneipps Zeiten, wir erinnern uns ja, er hatte ja auch eine ganz arme Jugend als jüngstes Kind einer Weberfamilie. Ja. Und hatte er ja vor lauter Armut und Unterernährung hat er ja Lungenentzündung gekriegt und so. Also der kam schon auch aus dieser Tradition. Also von daher, Blätter geht wohl gerade noch, wenn es die Sigrid auch probiert.
Das ist eine Tasse pro Tag.
Mit der Rinde. Da sollte man vielleicht die Finger davon lassen. Ja, so viel zu den Traditionen. Und die Mythologie bindet solche Geschichten eben ein. Mhm. Weil in der Mythologie werden meistens ja auch dann, die wird ja auch in Jahreszeiten dann eingebunden. Und die sind dann die Geschichten, die so toll sind, dass die Menschen sie immer wieder erzählen und sich dadurch auch merken können, weil ansonsten vergessen sie ja alles über dem, was als nächstes ansteht.
Komm, dann machen wir jetzt einen harten Cut. Wir springen in die rationale Welt der Wissenschaft. Kommen wir mal zu den Blüten. Das ist ja tatsächlich, also die Blüten sind offiziell anerkanntes Heilmittel.
Genau.
Warum? Was bieten uns die Blüten des Holunders?
Ja, also die Blüten, die wirken einerseits schweißtreibend. Also Holunderblüte sagt man bei Fieber. Weshalb auch beim Kneipp, und jetzt muss ich ja den Bogen zum Essen wieder, du weißt ja, mein Thema sind die Pflanzen zwischen Rezept und Rezept, also zwischen Ernährung und Heilkunde, aber das war ja auch beim Kneipp schon so, weshalb er wirklich in seiner grünen Hausapotheke da in Anführungszeichen tatsächlich von Hollerküchle erzählt, die als Fieberküchle bezeichnet wurden da im Alpenraum. Und da haben wir auch schon die Wirkung. Also Holunderblüten, antiviral, schweißtreibend vor allem. Also bei Erkältungen, Grippe, grippalen Infekten. Und ja, nach heutiger Vorstellung trinkt man davon, wenn man eine Erkältung kriegt, entweder reinen Holunderblütentee, bis zu 15 Gramm Holunderblüten am Tag, verteilt auf mehrere Tassen, und zwar also 2 Teelöffel Holunderblüte auf eine 0,2er Tasse. Also dazu muss man wissen, dass die Tassen immer 0,2 sind, ja, in der Heilkunde. Und für ein Schwitzbad, da sollte man einen halben Liter Holundertee trinken und sich dann in ein heißes Bad legen und dann mindestens eine halbe Stunde gut eingewickelt, also ja, im Bett liegen bleiben, damit man wirklich ordentlich Schweiß entwickeln kann.
Ja.
Ja, und es gibt natürlich auch noch, man kann
ihn schön mit Lindenblüten kombinieren.
Ja, ne? Genau. Sehr schön kann man ihn mit Lindenblüten kombinieren. Es gibt auch eine Kombination nach einem Professor mit Lindenblüten und Mädesüß. Das ist dann mehr gegen Kopfschmerzen. Und noch eine Kombination gibt es mit Lindenblüten und Weidenrinde. Das ist dann wirklich die stark fiebersenkende. Mädesüß ist ein bisschen gnädiger. Also ich mache einen ganz normalen Erkältungstee, der bei uns in der Familie immer gut ankommt. Also wenn ich jetzt mit Weidenrinde käme, das wäre so bitter, das würde mir hier keiner trinken.
Ja, das ist ein Nachteil davon.
Ja, und ich mache es dann halt mit ein bisschen Melisse und Minze noch rein.
Und Holunderblüten.
Und Holunderblüten und Lindenblüten.
Ah.
Und es gibt dann so einen grünblütigen Mix, das denn hier die Jugend im Haus auch akzeptieren kann.
Ah, wie schön.
Ja, naja, ich meine, weißt du, das hilft ja nichts, wenn sie es nicht trinken oder wieder werden.
Ja, ja.
Sie müssen es ja wollen. Und da trinken sie dann, wenn sie erkältet sind, ihre 2 Kannen und es ist Ruhe im Karton.
Erfahrungsberichte.
Ja, es geht ja immer darum, wie man es darbietet.
Genau.
Weil das Wissen ist das eine, aber es ist in dein Leben zu nehmen, das ist das andere.
Und dann, ja.
Da musst du ja immer die Brücke bauen. Es ist einerseits die Mythologie und bei der Mama ist es der gute Geschmack.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Und die Blüten, ich kann ja auch noch eine Tinktur aus den Blüten herstellen.
Ja,
können.
Kann ich auch. Ja. Ja. Kann ich auch machen, habe ich persönlich aber irgendwie nicht so in meinem Plan drin, muss ich sagen.
Ja. Ich auch nicht. Ich mache einfach den Tee.
Weil Erkältung schreit bei mir nach Hitze und
ja.
Nicht nach. Also Tinktur, da mache ich wirklich nur die reine Desinfektion, so krasse Tinktur, so was so richtig alle Viren rausätzt.
Ja.
Also da habe ich eine andere persönliche Gewichtung. Ja, ja.
Jetzt sind wir nehmen das Interview und, ja gerade im September auf. Ah, wolltest du noch was zu den Blüten sagen?
Ja, ja, natürlich. Oh, natürlich.
Ja, dann.
Ich bin ja die Frau trotz allem. Ich mache den Sirup, weil du gesagt hast, Tinktur.
Ja.
Da möchte ich einen Tipp geben. Also wenn man den Sirup ansetzt, man lässt ihn wirklich über Nacht stehen im Zuckerwasser. Also ich lasse ihn über Nacht in dem Zuckersirup stehen mit angeschnittenen Zitronenscheiben. Das ist ja jetzt an sich noch nicht neu. Ich schaue, dass ich ihn nicht koche, weil ich finde ja, dass er dabei total an Aroma verliert, sondern wirklich nur auf 70, 80, maximal 80 Grad. Also er darf nur so Bläschen aufstellen, nur so simmern. Und ja, dann auch, sobald er simmert, fülle ich ihn ab in die Desinfizierten. Ich nehme auch wirklich Tipp, kleine Fläschchen.
Ja.
Weil es ist so süß, also ich tue auch immer ein bisschen mehr Zucker rein. Also ich mache nicht 1:1 Wasser zu Zucker, sondern ein bisschen mehr, weil dann hält er länger. Holundersirup hat sonst leider die Angewohnheit, schnell zu schimmeln. Ja,
das
und
den kann man... nie passiert. Toi, toi, toi.
Den kann man dann auch in jeder anderen Menge, jedem anderen Zustand. Also die Söhne haben den auch immer sehr gerne getrunken. Oder man kann den auch als Aperitif aufgießen. Also. Oder zum Aromatisieren nehmen. Ich meine, die Die Pflanzenkräfte sind ja trotzdem drin. Also man kann sich das Leben auch schön machen. Da spricht nichts dagegen. Also von daher, du kannst ja auch auf einen Tortenguss drauf tun. Und ich habe ein, das habe ich auch, glaube ich, auf meiner Website, ein wunderbares Rezept. Und zwar ist es nach der Frau Kaltenbrunner aus Südtirol. Hollerblütenkuchen aus Maismehl. Der schmeckt fantastisch.
Dann gibst du mir aber bitte den Link, damit ich den in die Shownotes packen kann.
Ja, das mache ich. Das mache ich. Also der ist wirklich, der, also wer den probiert hat, das ist wirklich, das ist unser absoluter Favorit.
Okay. Der wird nächstes Jahr ausprobiert.
Ist aber ein Trockenkuchen, also Südtiroler Art halt. Ja.
Toll. Okay, dann springen wir jetzt von den Blüten zu den Früchten.
Ja.
Jetzt zumindest bei uns aktuell im September reif sind. Beziehungsweise bei uns ist es tatsächlich so, dass in diesem Jahr die Ernte nicht möglich ist, weil die überhaupt nicht ausgereift sind. Also die Dolden, die sehen ganz schlimm aus bei uns. Ich weiß, ich wünsche dir, dass es bei dir besser
haben
ist.
Haben die Früchte bei euch dran?
Wir hatten Früchte, aber also nur ganz, ganz wenige noch.
Ja, also bei uns, die wenigen Früchte, die dran waren, die haben die Vögel gefressen. Also ja. Das war dieses Jahr sowieso, also so viel zum Thema phänologischer Kalender, hat relativ spät geblüht bei uns. Also und zu den Früchten, die sind im August schon kaputt gegangen.
Ja.
Also das war absolut erschütternd und gegen jeglichen phänologischen Kalender. Also dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr. Es war auch sehr heiß und wechselseitig immer stark Regen. Also ja, aber ich habe meine, das ist ja der Grund, warum man einkochen muss und seine Sirups machen muss, weil die halten dann schon für 2-3 Jahre. Und dann hat man, deshalb braucht man Vorräte. Man kann sich nicht auf ein Jahr so verlassen und sagen, ah, im September, dann mache ich das dann, weil dann ist es da.
Ja. Ja. Ich habe mich darauf verlassen, vor allem, weil auch die Sträucher bei uns dieses Jahr wirklich sehr üppig geblüht haben.
Ja,
und dann
ja bei uns auch ganz fantastisch. Ja.
Und dann war leider nichts. Aber nichtsdestotrotz, nächstes Jahr kommen sie ja hoffentlich wieder. Und
nächstes Jahr kommen sie.
Ein oder andere mehr Glück in diesem Jahr. Was können die Früchte? Also in der Volksheilkunde werden sie ja sehr gehypt. Ich liebe sie über alles. Medizinisch.
Medizinisch nichts.
Gar keine Rolle.
Nee. Und ich habe das also für das Interview heute, habe ich auch wirklich, bin ich nochmal meine ganze Literatur durchgegangen.
Ja.
Und ich habe zu meinem Erstaunen auch festgestellt, dass die Maria Treben, die ja eigentlich alles hat, den Holunder nicht drin hat.
Ach was. Ne? Das überrascht mich aber jetzt wirklich sehr.
Also ich habe es zweimal durchgeblättert, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber Haar wie Holunder habe ich nichts gefunden. Also vielleicht noch irgendwo unter den Anwendungen, aber es ist für sie offensichtlich kein Schwerpunkt.
Ja.
Und bei der Hildegard von Bingen habe ich jetzt auch nichts Besonderes gefunden. Die hat zwar die skurrilsten Sachen, aber...
Ja, spannend. Na gut.
Ansonsten ist der Holunder ja, also in der Volksheilkunde ist er ja mit seiner dunklen Farbe, also die, das muss man ja, also erstmal, es hat natürlich eine chemische Grundlage. Also diese dunkle Farbe, die enthält ganz viele Anthocyane, also das sind Flavonoide. Und die wirken antiviral und es gibt auch Tests, dass sie womöglich antikarzinogen wirken. Also, weil antiviral und antikarzinogene Wirkung hat manchmal ganz ähnliche Mechanismen. Also die Fressfeinde können sich halt nicht ausbreiten. Das ist die Wirkstruktur. Und da hat ja die Holunderbeere einfach Höchstgehalte. Ja. Man darf nur schauen, kleine Warnung am Rande, dass man keine grünen Holunderbeeren isst, weil die sind giftig. Also ich habe, auch wenn ich jetzt neulich zu meinem großen Verwundern eine sehr prominente Kräuterfrau auf Instagram gesehen hat, die fröhlich berichtet hat, sie hat sie als Oliven eingelegt oder nein, als Kapern eingelegt und hat sich gewundert, dass es hier hinterher schlecht geworden ist. Also ich erzähle das nur, damit sich alle merken, ja, es wird einem schlecht davon und es ist auch aktuell überprüft. Ja, die müssen raus. Genauso wie auch die Stängel. Also auch wenn wir die Blüten, nochmal auf die Blüten zurückzugreifen, da muss man auch die Stängel möglichst entfernen. Also auch beim Trocknen, ganz wichtig. Also diese Kulturtechniken, das ist mir immer das Wichtigste. wirklich zum Beispiel aufhängen und dann, wenn sie nach einem Tag anfangen, so welk zu werden, dann schütteln, dann fallen die Blüten ab. Und dann hast du nicht die Stängel dabei.
Ich mache es immer so, dass ich die halt kurz davor abschneide. Ne? Also die dicken grünen Stängel nehme ich raus und ich lasse halt immer so dieses ganz feingliedrige lasse ich dran.
Ja.
Da ich Holunder jetzt auch nicht über Wochen jeden Tag zu mir nehme.
Du machst sie als Tee, da geht es ja eh, also bei Art zersetzt sich das ja eh. Also von daher ist das keine Gefahr, man darf nur nicht roh, nichts Grünes roh zu sich nehmen vom Holunder. Das sollte man auf keinen Fall tun. Aber zurück zu den, zu den Holunderbeeren. Also, man kann daraus einen Sirup machen. Ich persönlich mache aus den Holunderbeeren alle möglichen abenteuerlichen Sachen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, da gab es gut Holunder, da, und zwar bis ganz spät ins Jahr, also bis in fast in Oktober rein bei uns. Und da habe ich eine Holunder-Quittenmarmelade gemacht. Und dann habe ich, das wollte ich dir mitbringen, weil das habe ich heute früh gegessen, ein Holunder-Chutney.
Ah, lecker.
Chutney ist nämlich mit, also das machst du dann in Kombination mit Apfel. Jetzt haben wir ja auch so die Streuobst-Apfelzeit. Ja. Die Äpfel sind ja auch gut, die sind ja voller Polyphenole. Also das ergänzt sich auch wirklich ganz perfekt. Ein bisschen Zwiebel rein. Und das auf dem Brot, das war jetzt so Münsterkäse und Löwenzahn. So aus dem dritten Austrieb nach der Herbstmahd. Also der ist im Moment richtig knackig und der schmeckt halt einfach genial. Also das hat eigentlich den ganzen Push dann drin, den wir brauchen. Also um jetzt so gerade im Herbst diese, wo die Immunkraft wieder gefordert wird, wo diese ganzen Systemumstellungen auch im Körper sind. Also die Tage werden kürzer, der Stoffwechsel wird langsamer. Und da unterstützt eben gerade der Holunder mit seinen Anthocyanen die ganze Immunabwehr.
Ja, plus jede Menge Vitamin C, plus ganz
genau.
Mineralstoffe, ne?
Ja, genau.
Stecken und sekundäre Pflanzenstoffe, Loch und Löcher.
Ja, er strotzt nur so, also da ist er die absolute Bombe. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er nicht medizinisch gelistet ist, weil es ist ganz stark in der Nahrung verankert, diese Anwendungen. Und alles, also du musst dir ja vorstellen, dass in der medizinischen Anwendung, trotz allem, da geht es ja immer um medizinische Grundtechniken der Extraktion. Also Tee, Alkohol, chemische Extraktion. Und Kochen ist ja ein wesentlich breiter angelegter Prozess, was natürlich eigentlich ganz ähnliche Sachen bewirken kann. Vor allem, wenn das auf die Langzeitanwirkung, deshalb der Kneipp, um ihn gleich nochmal zu zitieren, hat Holundermus für den Winter als das Gesundheitsmittel gepriesen. Und da wurde die Holunderbeeren wurden mit Honig oder mit Zucker angerührt und halt gekocht. Und die Kernchen rausgedreht, also schon mit Sieb gestrichen, ganz wichtig. Also Holundermus hat jetzt das Kernchen nichts zu suchen. Ich mache sie auch mal raus. Ich habe einmal als Studentin war ich zu faul und dann habe ich mir so einen Holundersirup mit Beeren, und den habe ich mir früher aufs Müsli und es war ein einziges Gebrösel. Also es ist nicht giftig, wenn er gekocht ist, aber und es gibt auch ein Rezept irgendwie wohl aus Tirol, die haben sich dann die Holunderbeeren geröstet und die so nebenbei gegessen.
Ah, ja. Getrocknet und dann geröstet.
Ja, genau.
Ja, auch lecker. Okay. Ja, das finde ich bei den Holunderfrüchten so toll. Das ist das beste Beispiel für Heilnahrung.
Ja, absolut.
Krankhafte Heilnahrung, weil Holunderfrüchte, die sind ja wirklich super lecker und man kann ganz, ganz viele Sachen daraus machen. Das Chutney habe ich noch nicht gemacht. Also Apfel-Holunder finde ich super. Ich habe jetzt, letzte Woche hatten wir einen Holunder-Workshop und da haben wir Holunder-Butter gemacht. Diesmal hatte ich, ja, ich hatte leider keine Früchte diesmal. Ja. Ich musste das in dem Workshop dann mit Heidelbeeren machen, aber mit Holunder schmeckt es halt irre gut. Und da werden die Holunderfrüchte einfach mit ein bisschen Zucker aufgekocht und dann durch ein Sieb gepresst, damit wir eben die Kernchen rausfiltern und dann mit weicher Butter, sie wird vorher ganz weich gemacht. Ja. Und das Mousse wird dann da reingerührt. Und dann hast du erstmal eine pinke Butter, die sieht irre toll aus. Cool. Und du hast eine Buttermarmelade. Schmeckt irre lecker und du hast einfach die Heilkraft vom Holunder, die da drin
ist. Also das habe ich noch nie gemacht. Nachdem ich ja gerne so eher herzhafte Sachen mache, also ich habe ja auch Holunder-Quittenmarmelade natürlich gemacht. Also dann muss ja alles weg. Und ich habe Holunder-Sirup natürlich, den kann man ja auch wieder in tausenderlei Sachen weiterverwenden, auch aperitivmäßig. Mhm. Genau, da habe ich letztes Jahr zu Silvester habe ich dann den Holundersirup, also nicht nur mit Sekt aufgegossen, sondern auch als Apero gereicht. Also grüne Oliven und dann Schuss Holundersirup von dem Holunderfrüchtesirup natürlich. Ja. Also dass die so mariniert waren. Und dazu ein ganz kleines Schnapsgläschen, wo ich den Holundersirup 1:1 mit Wodka verdünnt hatte.
Ja.
Sodass er so einen leichten Apero-Effekt hat. Das war gut. Und da so Zahnstocher rein. Also das war richtig cool.
Genießen ohne schlechtes Gewissen.
Genau, und dieses Jahr habe ich, also ein paar Beeren habe ich ja geerntet und da habe ich mal probiert, ketchupartig. Also, also statt auf Tomatenbasis, also habe ich Holunder-Apfelbasis genommen und da Ketchup raus. Also nicht Ketchup, sondern
Hollab. Eine herzhafte Soße.
Hollab gekocht.
Ja, toll. Und wie hat es geschmeckt?
Super.
Ja, das glaube ich.
Ich mache das in ganz vielen Varianten, da so Soßen zu kochen. Also das ist inzwischen bei mir eine echte Leidenschaft. Und die kommen auch bei, wenn gegrillt wird hier, inzwischen wirklich gut an.
Ja, ja, das glaube ich.
Nur das Apple Up nicht, das ist den Leuten die Farbe zu beige.
Ja, da bringt der Holunder ja auch nochmal einen Vorteil mit, weil es fürs Auge, also es sieht immer
schmal. Das ist rot, das sieht sensationell aus.
Das ist ganz toll. Ja. Jetzt, ich wollte dich ja eigentlich noch fragen, was dein Lieblingsrezept ist. Aber wir haben jetzt schon so viele tolle Rezepte gehört. Also ich finde, was man sich bei den Holunderfrüchten definitiv mitnehmen kann, ist, dass wir die kulinarisch einfach ganz vielfältig zubereiten können und so einfach in unsere tägliche Ernährung mit einbauen können. Ja. Sei es mit Saft, Sirup, also in irgendeiner Art, in irgendeiner flüssigen Art, aber auch herzhaft können wir den Holunder super, super gut verarbeiten. Und man macht dann einmal ein bisschen was auf Vorrat und hat das ganze Jahr was davon.
Und deshalb mache ich das ja auch immer alles. Also ich bin ja deshalb großer Freund von diesen Komponenten, auch mit diesen Sirups, aber gerade mit dem Chutney und Soßen und da kochst halt nebenbei mal wieder, also ich lasse das dann halt auch, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Randbemerkung, also für diese Soßen ist es immer wichtig, dass du dir ein bisschen länger stehen lässt. Die lasse ich immer über Nacht stehen, tue noch ein paar Kräuter rein, so als Bouquet garni, die fische ich hinterher wieder raus. Und
damit die nochmal so ein bisschen durchziehen können, ne, bevor du die dann
abfüllst. Ja, genau, ohne dass du aber jetzt dann irgendwie Kräutereinschlüsse in der Soße hast, die da irgendwie komisch ausschauen.
Ja. Ja.
Und dann sich auch verfärben. Also,
Ich habe. Leonie, ich danke dir wieder für dieses reiche Interview.
Oh, danke. Es war mir immer ein großes Vergnügen,
liebe Melanie. Und
nächstes Jahr ist die Linde dran.
Ich wollte dich gerade fragen. Ja, dann bist du natürlich wieder gebucht.
Oh, danke, danke. Und
wir packen alle Infos zu deinem Blog, zu Instagram, zu deinem ganzen Paket packen wir natürlich wie immer in die Shownotes, in den Blog, unter das YouTube-Video.
Danke.
Und damit die Leute dich finden.
Ich schaue mal, dass ich das mit den Rezepten ordne, dass man sie auch gut findet und dass unter einem Link sind.
Das wäre ja ganz toll, dann schicken wir es einfach.
Ja, gerne.
Wunderbar. Ich danke dir, Leonie.
Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich höre von den Zuhörern, dass es ihnen so gut gefallen hat. Und auch die Mo hat schon mal gesagt, oh, sie hört mich im Auto immer so gern. Da bin ich natürlich richtig stolz, weil.
Ja. Ist ja nicht auch umsonst, dass du jetzt das vierte Mal hier bist. Ne?
Danke.
Gut, dann im fünften Jahr sehen wir dich dann auch das fünfte Mal. Und ja.
Mit der Linde, die Linderung bringt. Also der Holunder jetzt für die Zeiten des Wechsels und und die Linde dann für die Linderung. Also ich bin gespannt. Ich habe mir auch viele gute Rezepte, interessante Rezepte ausgedacht.
Voll. Ja. Wir freuen uns. Dankeschön fürs Neugierig machen.
Ich freue mich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.